Väter heute. Defizitärer Mutterersatz oder familiärer Superheld? Das Bild vom Vatersein, das Selbstverständnis von Vätern und Familien haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele Männer wollen inzwischen offenbar einen wichtigen Anteil am Leben ihrer Kinder haben. Aber die neue Vaterrolle ist auch komplex mit all den Anforderungen, die Partnerin, Kinder, Arbeitgeber und Gesellschaft stellen. Wie finden Männer sich damit zurecht? Um diese Frage geht's jetzt im Gespräch mit dem Journalisten und Autor Tilman Prüfer. Guten Tag, Herr Prüfer.
Guten Tag.
Herr Prüfer, Sie haben gerade ein Buch über das Vatersein vorgelegt. Viele kennen Sie auch durch die wöchentliche Kolumne über Ihre vier Töchter im Zeitmagazin. Was heißt es heute, ein guter Vater zu sein?
Ich glaube, es ist einerseits anwesend zu sein. Und zwar nicht anwesend in einer physischen Form nur, dass man irgendwie da ist und im Haushalt Dinge übernimmt, sondern in einer emotionalen Weise anwesend zu sein. Also eine eigene Beziehung zu entwickeln zu den Kindern, zu verstehen, wie geht's denen gerade, was geht denen gerade im Kopf vor, vielleicht mehr einmal zu viel zu fragen als einmal zu wenig und sich auch die Frage zu stellen, was heißt das für mich, wie kann ich darauf eingehen, was bedeutet das für uns beide. Und in diesem Kontakt zu sein, in diesem Verhältnis zu sein, das, glaube ich, macht Vaterschaft vor allen Dingen aus. Und letztlich kann es einem ja nur das Kind nachher sagen, ob das stattgefunden hat. Denn es muss ja das Kind sein, was das Gefühl hat, da ist jemand da ist jemand anwesend, da interessiert sich jemand total dafür, wie es mir geht und will mit mir diese Zeit gut gestalten.
Das ist dann aber auch deutlich anstrengender, als sagen wir mal Vater vor 50 oder 100 Jahren gewesen zu sein, oder?
Ich glaube, es ist auf eine andere Weise anstrengend. Also ich glaube, Männer sind so im Mittel da eher schlechteren, weil es für viele Männer so in ihrer Erziehung und Prägung nicht normal ist, Gefühle auszudrücken, wahrzunehmen, darauf einzugehen, dafür eine Sprache zu haben. Das fällt vielen schwer und deswegen delegieren sie das auch ganz gerne an die Frau oder an die Partnerin, weil sie sich damit dann nicht so ungelenk auseinandersetzen müssen, weil sie sich da auch nicht sicher fühlen und nicht gut vorkommen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, üben müssen, tatsächlich, was jeder auch üben kann. Aber das ist auf eine gewisse Weise eine Anstrengung. Auf andere Weise haben Männer überhaupt kein Problem, sich anzustrengen. Also das sehen wir ja allenthalben, was Männer und Väter so alles leisten können, wenn sie irgendwie sich einen Job vorgenommen haben. Aber ich glaube, diese Art und Weise der teilnehmenden Vaterschaft ist schon anstrengend. Aber sie ist auch toll.
Wie weit verbreitet ist denn dieser Wunsch tatsächlich, so ein teilnehmender Vater, so ein neuer Vater, wie Sie ja auch schreiben, zu sein? Also ist das mehr als das Ideal einer, sagen wir mal, überschaubaren gesellschaftlichen Elite, die in Berlin-Mitte wohnt?
Ja, sehen Sie, da sind wir schon am Kern des Problems. Denn der Wunsch ist sehr verbreitet. Also es gibt groß angelegte Umfragen des Familienministeriums, die ergeben, dass 55% der Väter sich wünschen, sich die Erziehungsaufgabe, also auch die ganze häusliche Sorge, zu gleichem Teil mit ihrer Frau oder ihrer Partnerin zu teilen. Und das ist schon verglichen zu den Dekaden davor eine Menge. Wenn wir dann aber auch darauf schauen, wie viele Väter können denn das auch umsetzen, also wie viele Väter sind fähig, sich die Rahmenbedingungen selbst zu schaffen, dass sie ihrem eigenen Wunsch nachkommen können, sind das sehr wenige. Also die Zahlen, die so trist sind, wie sie nun mal sind, sind, dass 7% der Väter kleiner Kinder, also Kinder unter 6 Jahren, zum Beispiel in Teilzeit arbeiten. Also 7% der Väter haben mehr Zeit für ihr Kind als Feierabend und Wochenende. Und das sind alles schon die neuen Väter. Also das sind schon die Väter, die sich das sehr, sehr stark vorgenommen haben. Das heißt, so Wunsch und Realität, das liegt da weit auseinander. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch Vatersein geschrieben habe. Weil ich glaube, dass man sich als Vater, wenn man sich das vornimmt, tatsächlich das sehr bewusst machen muss, tatsächlich sich einen Plan machen muss, auch einen Plan zusammen mit der Partnerin. Was will ich eigentlich mit meinem Kind? Wie will ich es dann anstellen? Was bedeutet das für mich und wie setze ich das um? Und da ist mir schon gleich bei der Frage, wann setze ich das eigentlich um? Wann nehme ich mir Zeit dafür? Und ich glaube, wenn man sich das vornehmen würde, sich das, so wie man als Mann auch jedes andere Projekt angeht, sich das mal darlegt, dann kommt man schnell darauf, dass das eigentlich nicht mit dem Ideal des Alleinernährers, des übervollzeit arbeitenden Vaters so gut zu vereinbaren ist.
Also ein Mann, der sich offenbar durchaus einen Plan zurechtgelegt hat für die Zeit, dass er tatsächlich mal ein Kind kriegt, das ist der Bundesfinanzminister. Der hat neulich mal erzählt, dass er in der Elternzeit alles Mögliche unternehmen würde. Also zum Beispiel jagen, fischen, imkern. Dieses Bild, das ist eine Zeit für mich. Das Kind spielt eigentlich keine Rolle. Das scheint bei einem relativ jungen Mann, Lindner ist Anfang 40, doch immer noch, auch bei diesen jungen Männern, noch tief verwurzelt zu sein.
Ja, ich würde da den Stab nicht ganz so hart über unserem Finanzminister brechen. Denn ich weiß nicht genau, ob er das so gemeint hat. Also ich glaube nicht, dass er tatsächlich glaubt, dass sich irgendwie Care-Arbeit so alleine macht und währenddessen geht man als Mann auf die Jagd. Aber ich finde es auch nicht nur doof, was er gesagt hat, weil immerhin weiß er schon, was ihm Spaß macht. Immerhin weiß er schon, was er so neben dem Job, was es da für tolle Sachen geben könnte, die er jetzt nicht machen kann. Und da ist er schon auf dem halben Weg. Der ganze Weg wäre dann, wenn er seine Tochter oder seinen Sohn, so einmal hat, dann auf die Jagd mitnimmt oder mit ihm gemeinsam fischen geht oder mit der Tochter gemeinsam imkert. Und dann plötzlich auch die Zeit, den Austausch und diesen Wertetransfer lebt, der jetzt ja schon so halb in seinem Kopf ist. Und ich glaube, das ist schon mehr, als viele Männer haben, weil viele Männer könnten ihnen das gar nicht sagen, was ihnen wichtig ist, was sie toll finden, was es da noch so geben könnte. Und da, finde ich, fängt es dann schon an.
Ihr Buch ist ja nicht das erste über den sogenannten neuen Vater. Väterliteratur, das ist, habe ich jetzt bei der Recherche festgestellt, eine richtige Sparte. Es gibt zum Beispiel, die Bundesregierung gibt ja auch einen Väterreport heraus. Die Forschung befasst sich seit längerem mit Vätern. Warum dieses Interesse an den Vätern? Einfach, weil man sich bei den Müttern, an den Müttern erschöpft hat? Oder wie erklären Sie das?
Ich glaube, wir sind die erste Vätergeneration, die wirklich etwas ändern kann. Also die wirklich ihre Vaterschaft selbst bestimmen kann oder zumindest die Chance darauf hat. Wenn Sie jetzt meinen Vater oder meinen Großvater nehmen, die hatten das noch wesentlich schwerer, weil da war es ja total festgebacken, was ein Typ zu tun hat. Der konnte nicht sagen, ja, Moment mal, aber ich möchte also irgendwie, ich wäre gerne einen Tag zu Hause, dann kann ich nämlich auch Zeit mit den Kindern verbringen und dann kann ich auch irgendwas mit den kleinen Unternehmen, was ich gut finde. Das wäre da gar nicht drin gewesen. Es war sehr klar, was die weibliche Rolle ist und was die männliche Rolle ist. Und wer keinen großen Ärger haben wollte, der tat besser daran, sich auch so zu verhalten. Und in dieser Situation sind wir heute nicht mehr. Heute haben wir eine Gestaltungsfreiheit und das haben wir Männer den Frauen zu verdanken, das muss man ganz klar sagen, weil die Emanzipationsbewegung war es ja, die diese ganzen Geschlechterrollen erstmal ins Wackeln gebracht hat, diese alles in Frage gestellt hat, warum soll eine Frau hinterm Herd stehen und ihr Glück irgendwie in diesen eigenen vier Wänden finden und Kinder schaukeln, warum kann sie nicht alles das andere auch machen? Und ich finde, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Männer dran sind, auch ihre Rolle in Frage zu stellen, aber auch sie zu fragen, was ist denn da für mich drin?
Also der neue Vater, das ist auch ein Emanzipationsauftrag an sich selbst.
Ja, Emanzipation heißt ja nicht, dass das nur für ein Geschlecht gilt, dass nur ein Geschlecht sich aus seiner Rolle befreien muss und das andere genauso da verharrt, wo es ist, sondern wir müssen uns auch als Männer bewegen. Und das wundert mich manchmal, dass das Männer so leicht beleidigt irgendwie wahrnehmen. So, oh, jetzt muss ich mich da irgendwie verändern und jetzt ist das plötzlich nicht mehr genug und jetzt ist alles nicht mehr gut. Es ist ja nicht so, dass Väter mit diesem Leben, das glaube ich nicht, so rundherum glücklich sind, wie es läuft. Also es muss ja noch mehr drin sein, als irgendwie 60 Stunden die Woche irgendwie den irgendwelchen Tabellen hinterher zu rennen oder dem Chef die Wünsche von den Lippen abzulesen und auf den nächsten Karriereschritt zu hoffen und vielleicht auf eine Gehaltserhöhung. Das kann es ja nicht sein. Und wir wissen ja, dass auch viele Männer, wenn das mal nicht mehr so ist, also wenn diese Bestätigung durch ihren Job nicht mehr da ist, sie auch in ein großes Loch reinfallen, weil ihnen dann plötzlich auffällt, was sie alles verpasst haben und nicht mehr nachholen können. Und dieses Schicksal müssen Väter heute nicht mehr haben. Das ist nicht mehr irgendwie so programmiert in ihrem Leben. Und ich möchte sie dazu ermutigen, diese Chance zu ergreifen.
Wollten Sie eigentlich immer Vater sein? War das etwas für Sie von klein auf, was irgendwie feststand? Dass Sie mal Kinder haben wollten?
Also seltsamerweise konnte ich mir nie ein Leben ohne Kinder so wirklich vorstellen. Das war schon immer so in meiner Vorstellungswelt drin. Und das hätte ich seltsam gefunden, alt zu werden ohne Kinder und dann so zu vertattern. Und drumherum sind alle genauso alt wie ich. Das fand ich nie so schön. Ich war immer schon so ein sehr familiärer Mensch. Ich wusste nicht, ob ich 4 Kinder und ob ich 4 Töchter haben wollte von Anfang an. Das bezweifle ich, aber ich bin damit natürlich sehr, sehr glücklich, wie das so ist.
Die Neuerfindung des Vaters. Fragen an den Autor Tillmann Prüfer. Was bedeutet dieses Vatersein denn so für Ihr Selbstbild als Mann? Davon kann man es ja kaum trennen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Das hängt nämlich sehr nah zusammen, dieses Selbstbild als Vater und das Selbstbild als Mann. Wenn wir uns anschauen, was unser Selbstbild als Mann in der Gesellschaft, in der wir nun mal leben, das heißt, ja, man muss irgendwie am besten stärker sein als andere, man muss schneller sein, es ist sehr wettbewerbsbestimmt. Du brauchst eine Aufgabe und die musst du erfüllen. Wenn du sie erfüllt hast, dann gibt es eine Belohnung. Wenn du irgendwie gut darin bist, was du machst, dann kriegst du nachher ein Küsschen von deiner Frau auf die frisch rasierte Backe. So sehen wir das in der Werbung. Das heißt, dieses Selbstbild als Mann, das ist sehr, 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 sehr stark. Ne? Und das beeinflusst auch junge Menschen sehr stark weiterhin, glaube ich. Es ist aber nicht gut verträglich mit den Anforderungen, die das Vatersein betrifft. Denn es gibt in der Familie keinen Wettbewerb zu gewinnen. Es gibt irgendwie auch kein Küsschen auf die frisch rasierte Backe, wenn man was gemacht hat, was eigentlich selbstverständlich ist. Das heißt, es verträgt sich schlecht, so dieses ganze männliche Wertekostüm mit sich rumzuschleppen, in dem wir auch sozialisiert werden, und gleichzeitig den Aufgaben gerecht zu werden, die halt eine erfüllende Vaterschaft mit sich bringt. Und deswegen, glaube ich, kommen wir gar nicht umhin, das zu hinterfragen, wie wir erzogen wurden, als Männer aufgewachsen sind und was so unsere Ziele im Leben sind. Und das lohnt sich wirklich in Frage zu stellen für jeden Mann, glaube ich, aber gerade für einen Mann, der ja auch seinen Kindern etwas vorleben will und auch ein Vorbild sein will. Und das sollte man sehr bewusst tun.
Es gibt ja Feministinnen, die betrachten Männer als überflüssig. Was haben Kinder denn von männlichen Bezugspersonen, vom Vater? Worin liegt der spezielle Wert gegenüber der Mutter?
Die Frage, ob Männer überflüssig sind, die kann ich jetzt nicht beantworten. Ich hoffe nicht.
Zur Zeugung sicherlich nicht, aber dann für die Erziehung.
Man muss da auch genau sein. Also wenn ich in meinem Buch vom Vatersein spreche, dann meine ich nicht ein Vatersein, was ganz eng an das männliche Geschlecht gekettet ist. Es ist kein Männerbejubelungsbuch und das ist gar nicht mein Ansinnen. In der Psychologie spricht man eigentlich auch nicht von Vater und Mutter, man spricht von Vaterrolle und von Mutterrolle. Und das sind wesentlich sinnvollere Begriffe, denn was man weiß, Kinder profitieren davon, wenn sie Menschen um sich herum, also einen Menschen um sie herum haben in einer mütterlichen Rolle und jemanden in einer väterlichen Rolle. Ein Mensch, der eher beherbergend, emotional nahe, beschützend ist, das ist oft die Mutter, oder das nennt man in der Psychologie die Mutterrolle. Und jemand, der mehr von außen kommt, der mehr den Weg zu dem Kind sucht, der herausfordernder ist und mal auch irgendwie dazu motiviert, etwas zu wagen, der mit neuen Dingen kommt. Das ist die väterliche Rolle. Das sind Rollen, die können sich auch Partner anders aufteilen. Und zum Beispiel meine Frau, die ist wesentlich mutiger als ich in vielen Dingen. Die klettert auf jeden Felsen rauf, wenn wir im Urlaub sind und springt mit den Kindern runter. Ich sitze unten und denke mir, um Gottes Willen, da kann man sich doch wehtun. Mach das doch nicht. Also da bin ich in der mütterlichen Rolle, in so einer Position. Und meine Frau übernimmt, wenn sie das so möchten, den männlichen Part. Und das können sich Partner aufteilen, wie sie wollen. Es ist nur nicht gut, wenn ein Kind nur Menschen um sie herum haben, die es dauernd herausfordern. Und es ist auch nicht gut, wenn beide versuchen, die Mutterrolle zu spielen und es dann in so einem Wattekonkon erstickt. Und das ist wichtig, wenn man sich das betrachtet, dass es nicht darum geht, Männer und Frauen müssen das miteinander machen. Das wäre ja eine furchtbare Nachricht, denn es gibt ja viele Kinder, die bei Alleinerziehenden, meistens bei alleinerziehenden Müttern sind. Diese Kinder müssen nicht schlechter aufwachsen, weil es keinen Vater im Haus gibt, aber sie profitieren davon, wenn es jemanden in ihrer Umgebung gibt, der eine väterliche Rolle für sie spielt.
Gilt vermutlich auch für gleichgeschlechtliche Paare.
Das gilt nicht nur vermutlich, sondern ganz genau für gleichgeschlechtliche Paare. Die ganze Forschung, die es dort gibt, kann überhaupt nicht feststellen, dass irgendwelche Eigenschaften genuin an Geschlechter gekettet sind. Es gibt nichts, was Männer besser können als Frauen in der Erziehung von Kindern. Es gibt nichts, was irgendwie zwei gleichgeschlechtliche Partner nicht können. Aber es ist die Frage, welche Rolle spiele ich für das Kind? Und da sollte man sich viele Gedanken drüber machen.
Sie sind nun der Vater von 4 Töchtern.
Ja.
Spielen Väter im Leben von Töchtern eigentlich eine andere Rolle als im Leben von Söhnen?
Ja, man hat ja als Vater so gern die Vorstellung, dass man selbst so das männliche Vorbild für die Töchter ist und dass sie dann selbst so jemanden auch in ihrem Leben dann so suchen, wie es der Vater war als großes männliches Vorbild im Leben. Ich muss sagen, ich bin eher ein zierlicherer Typ Mann, auch nicht ganz so groß. Und ich habe jetzt keine sehr wallenden Haare. Wenn ich mir angucke, was meine Töchter so an Männertypen bevorzugen oder wen sie toll finden, dann sehen die, dann ist das Gegenteil von mir.
Aber nur äußerlich.
Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall äußerlich sehen die ganz, ganz anders aus. Das war für mich die erste schockierende Feststellung, dass das mit diesem Vorbildcharakter vielleicht nicht so klappt. Ich glaube, man muss als Vater von Töchtern, ist man natürlich der erste Mann im Leben, den sie kennenlernen, mit dem sie eine intensive Beziehung haben. Und man kann da viel richtig machen, indem man ihnen zeigt, was zu so einer erfüllenden Beziehung dazugehört. Und indem man ihnen zeigt, dass man sich wirklich um sie sorgt, dass sie wirklich im Zentrum des Lebens stehen. Und ich würde sagen, dass das etwas ist, was man den Kindern auch mitgibt im Leben mit anderen Menschen dann. Und es ist natürlich für mich als Vater von Töchtern ein ganz genuines Interesse, dass die Welt sich ändert und dass sie halt für Frauen nicht so bleibt, wie sie gerade noch so ist. Also, dass man als Frau eigentlich eher der Normalfall ist, dass man seine Wünsche, die man hat, nicht so umsetzen kann, weil die Gesellschaft nicht so weit ist, dass sie einem die gleichen Chancen einräumt. Und das ist etwas, was sich natürlich mich sehr beschäftigt und auch eine Motivation ist, zu helfen, das zu ändern.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben gesagt, es geht zum Beispiel darum, eine gute Beziehung vorzuleben. Kann das auch mal sein, dass die Mütter im Wege stehen, den Vätern im Wege stehen?
Da muss man vorsichtig sein, finde ich. Es gibt diesen Begriff des Maternal Gatekeeping, also dass halt die Männer es eigentlich anders machen wollen, die Väter, aber die Frauen sie nicht lassen und ihnen das Baby dann aus der Hand nehmen und sagen, das kannst du nicht. Ich glaube, das kommt vor, aber es gehören immer zwei dazu, dass das so kommt. Und ich glaube, wenn es so eine unglückliche Situation ist in einer Beziehung, dass der Vater wie so eine Art Praktikant gehalten wird und der immer quasi im Schatten der Frau steht, wenn es um die Sorge ums Kind geht. Wenn es so ist, dann haben beide dazu beigetragen. Und das Erste, was man als Vater sich auch fragen muss, ist, was will ich eigentlich? Was ist mein Zugang zum Kind? Was ist mir wichtig? Und was will ich auch anderes, als meine Frau vielleicht will? Was soll ich Eigenes mit dem Kind haben? Was ist eigentlich mein Interesse daran? Und ich glaube, wenn sich Männer mehr darüber Gedanken machen würden, also auch auf dem Weg in eine Vaterschaft, was ihre ganz egoistischen Interessen mit dem Kind sind, dann würden sie die auch besser durchsetzen. Dann würden sie nicht dauernd auf ihre Frau verweisen oder das delegieren, sondern auch mehr Egoismus in dieser Beziehung zum Kind zeigen. Und das würde allen gut tun. Wir haben ist gerade noch eine Gesellschaft, in der Männer meistens gar nicht sagen können, was will ich denn, wo, wie geht's mir, was sind meine Motive, wie fühle ich mich da? Und das ist natürlich dann eine Situation, in der es häufig dazu kommt, dass die Frau das ganze Emotionsmanagement in der Familie übernehmen muss, dass ja auch dauernd dann auf sie verwiesen wird und delegiert wird. Und es dann halt auch vielleicht tatsächlich ihrem Mann sagt, na komm, gib her, du kannst das nicht, ich mach das schon, geht schon.
Die praktischen Dinge.
Die praktischen Dinge. Und dann sind wir tatsächlich in so einer Situation, wo sich so ein Ungleichgewicht in der Beziehung ist, dann halt, wo dann tatsächlich die beiden Partner sich im Wege stehen. Aber ich finde, da hat der Mann dann auch ganz schön dazu beigetragen.
Was raten Sie denn nun Männern, die das Vatersein gut und, sagen wir mal, anders, neu gestalten wollen?
Das Erste ist, dass man das tut, was man als Mann mit allem macht, was man anfängt, nämlich man macht sich mal einen Plan. Man kann damit sofort anfangen. Man kann sich einen Zettel nehmen und aufschreiben, was ist mir denn eigentlich wichtig mit dem Kind? Was ist mir als Vater wichtig? Was wird sich in meinem Leben ändern? Was will ich bewahren? Was möchte ich eigentlich mitteilen? Was habe ich andere Motive, als dass meine Partnerin vielleicht hätte oder mein Partner? Und wenn man das vor sich sieht, dann sieht man auch schon, wie kann ich das eigentlich umsetzen? Was mache ich denn praktisch? Wie lange gehe ich vielleicht aus dem Job raus? Wie verteilen wir uns die Arbeitszeit auf? Und dann ist man schon sehr schnell in einer sehr, sehr praktischen Art und Weise. Und das ist wichtig, weil es hilft ja nicht, das irgendwie zu wollen. Es hilft nicht, das vorzuhaben, sich ganz, ganz fest vorzunehmen. Alle Paare machen das. Alle Paare sagen, wir möchten das anders haben, als das irgendwie noch unsere Eltern gehabt haben. Wir möchten das gleichberechtigt haben. Aber wenn es zu wenig einfach dann auch operationalisiert ist, wenn es zu wenig in der Struktur des Lebens dann auch festgeklopft wird und dann gesagt wird, okay, dann mache ich mal 3 Jahre draus, ne? Dann wird nichts draus. Denn die Kräfte unserer Gesellschaft sind stark. Als junges Paar kämpft man dauernd gegen unsichtbare Riesen, die einen in die Richtung drängen und die Richtung drängen. Und wenn man da nicht ganz, ganz fest aneinander hält und ganz fest aneinander hält an dem, was man sich gemeinsam vorgenommen hat, dann reißt das einen auseinander. Dann ist man plötzlich in irgendeiner Spur, wo man gar nicht hin wollte. Und da ist dann schwer rauszukommen oder auch manchmal auch zu spät da rauszukommen.
Herr Prüfer, zum Schluss noch mal kurz und knapp. Was macht heute einen guten Vater aus?
Teilhabe, Dasein, involviert sein und so beim Kind zu sein, dass man immer auch im Kopf des Kindes ist und sie immer das Gefühl haben, der ist für mich ansprechbar, der ist da für meine Interessen, der ist da, um mich zu beschützen, der ist da, um mir den Weg zu weisen, der ist mein Partner. Und das ist etwas, was auch nicht aufhört, wenn das Kind ausgezogen ist. Das ist erst dann eigentlich die Halbzeit der Vaterschaft. Man bleibt das ganze Leben lang Vater. Es ist ein unglaubliches Abenteuer. Und ich würde mich sehr freuen, wenn immer mehr Männer sich darauf freuen und vorbereiten, dieses Abenteuer einzugehen.
Vielen Dank, Herr Prüfer.
Vielen Dank Ihnen.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.